Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für euer Begleiten mit all den Instrumenten. Einfach schön, dass wir auch mit diesem Lied unserem mächtigen Gott die Ehre geben durften. Und um diesen mächtigen Gott soll es nun auch in der kommenden Stunde gehen. Und bevor wir uns nun ins Thema aufmachen, will ich nochmals kurz mit uns beten. Ja, du großer Gott, wir sind ja so dankbar, Herr, dass als du Johannes ja in Offenbarung Kapitel 4 diesen Thronsaal eröffnet hast, Herr, und er da Einblick haben durfte, im Geist versetzt in den Himmel, Herr, ja, da hat er gesehen, der Thron, der war nicht leer, der Thron ist besetzt von dir, Herr. Und das allein macht uns ruhig, weil wir wissen, du sitzt im Regiment. Dir entgleitet nichts. Wir haben auch gestern gesehen, Herr, wie du den Ball nicht aus den Augen verlierst, Herr. Und darauf vertrauen wir. Deshalb sind wir ruhig, weil wir wissen, du bist der Lenker der ganzen Heilsgeschichte. Alles ist dir dienlich, Herr. Du wirst so oder so das Ziel erreichen, Herr. Und dafür danken wir dir. Mit einem jeden von uns, Herr, beim Blick in die Zukunft, da wissen wir das. Am Tag Christi, Herr, werden wir vollendet. Jeder einzelne von uns. Wir werden sehen, wie du bist. Wir werden mit deinem Sohn für immer zusammen sein, Herr. Und ich will dir auch danken, dass du mit deinem geliebten Volk Israel zu den Zielen kommst, Herr. Trotz dieser ganzen Halsstarrigkeit und Widerspenstigkeit der Decke, die momentan immer noch über diesem Volk ist, Herr. Und das ist uns auch wieder eine Ermutigung, weil wir sehen, du kommst auch mit einem jeden von uns, mit all diesen Charakterzügen zurecht, Herr, die wir haben. Und wir wollen dich nun bitten, dass du uns Gnade gibst für dein Wort, dass du es uns öffnest. Lass uns tiefer sehen, lass uns staunen, Herr. Ohne dich können wir nichts. Und zu deiner Ehre wollen wir diesen Tag nun haben. Amen.
Amen.
Ja, gestern Abend haben wir uns befasst, eben wie von Emil erwähnt, mit diesem Kampf David gegen Goliath, wo wir gesehen haben, wie dieser ein Modell eigentlich abschattet für den großen Kampf um die Welt zwischen Jesus Christus und Satan. Und ja, wir erleben heute, wie immer mehr über Krieg gesprochen wird. Man hat den Eindruck, dass Regierungen und Menschen sich Krieg irgendwie wünschen. Wird auch mittlerweile in Fernsehsendungen und Talkshows so selbstverständlich über atomare Aufrüstung gesprochen, als wäre das einfach etwas völlig Normales. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir damit geht. Das macht auch Angst, irgendwo menschlich gesehen. Nun, ich habe gelesen, 2023, da wurde global gesehen 2,3 Billionen, also nicht Millionen oder Milliarden, sondern Billionen Euro für Aufrüstung militärisch ausgegeben. Jemand hat erklärt, ja, dass die Ausgaben so hoch sind für militärische Ausrüstungen wie noch nie, spiegelt die sich verschlechternde Lage auf der Welt wider. Staaten rüsten auf, setzen auf militärische statt auf diplomatische Stärke. Sie wählen Wege, die zu Eskalation anstatt zu Deeskalation führen. Und dieser Mann hat gesagt, das ist sehr besorgniserregend für die Welt. Interessant ist, wie das alles so zunimmt. Und ich frage nochmals, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal überfällt uns vielleicht Angst. Wir merken auch, wie Israel immer mehr die Rolle des Aggressors und die Rolle des Unruhefaktors auf dieser Welt unterstellt wird, so genannt wird. Und wir können uns eigentlich fragen, ja, es ist ja nur noch die Frage der Zeit, wann die Welt sich entscheidet, gegen diesen scheinbaren Aggressor vorzugehen, um zu einem Frieden, um es zu einem sogenannten Frieden auf dieser Welt zu bringen. Und ich glaube, was wir heute erleben und auch schon die letzten Jahre, und es ist schon ein Zeichen, dass es schon so weit vorgeschritten ist, dass wir so diese Dinge in einer Globalität erleben. Viele Christen sagen, ja, das hat es schon immer gegeben. Ja, es hat schon immer Kriege gegeben, zu Zeiten Daniels zum Beispiel, mit Daniel 2, mit den Weltreichen. Eines hat das andere besiegt und vertrieben. Aber wir erleben das heute in einer Globalität immer mehr zunehmend. Und ich glaube, dass wir heute darin, bei dem, was sich alles ereignet, sehen können, wie Schachfiguren gestellt werden. Und irgendwann, vielleicht sehr bald, Dinge ändern sich heute, von heute auf morgen, so signifikant, da ist die Welt wieder auf den Kopf gestellt. Sehen wir auch zum Beispiel bei Donald Trump. Da kommen Dinge, damit hat keiner gerechnet. Innerhalb 24 Stunden sind Dinge so, wie sie eben gestern nicht mehr waren oder sind. Und wer weiß, vielleicht sehr bald erfüllt sich biblische Prophetie weiter. Wir Bibelkenner, wir wissen das. Es muss alles so kommen. Bevor die Offenbarung uns ab Kapitel 6 berichtet von diesen Siegelgerichten, den Posaunengerichten, der Zornesschalengerichten, all diesen schlimmen Dingen, die sich ereignen sollen, da sagt Gott zu Johannes, es muss geschehen. In dieser Vorbereitungsvision können wir sagen, Offenbarung Kapitel 4, Johannes wird vorbereitet auf das, bei diesem Zukunftsblick, Blick in die Zukunft. Da sagt Gott somit auch uns, es muss alles so geschehen. Nun, es läuft alles auf einen großen, letztendlichen Tag und Kampf hinaus. Das wissen wir. Es läuft auf ein großes Menschheits- und Weltereignis, ein Weltgeschichtsereignis hinaus. Meine Lieben, das hat es noch nie gegeben. Bei allem Leid und Dramatik, was wir heute mitbekommen haben, vielleicht persönlich im Leben erlebt haben, ist alles grausam. Aber was die Welt da erleben wird, von dem, was uns die Offenbarung berichtet, das wird Ausmaße haben, das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Es ist eine Bündelung von biblischer Prophetie, auf die das alles hinausläuft, im Entscheidungskampf am großen Tag. Das ist das Thema, dem wir uns heute Morgen stellen wollen. Und da können wir aufschlagen, Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung Kapitel 16. Und nun in diesem oder an diesem oder in diesem Thema, da beschäftigen wir uns mit einer riesigen, einer gewaltigen Schau, die Johannes von Gott erhalten hat. Damals, als eben Johannes all die Einblicke von Jesus bekam zum Schreiben dieses Buches Offenbarung. Und was Johannes nun hier schaut in Kapitel 16, das ist jetzt nicht einfach eine langweilige Abfolge von irgendwelchen Zornesschalen, sondern es ist etwas Großes, etwas Wuchtiges und Gewaltiges. Und es wird auch nochmals viel detaillierter uns geschildert als all das, was in den Kapiteln zuvor uns geschildert wird. Dieses Gesicht, diese Schau besteht aus den großen Gerichten, die angekündigt werden dann von der siebten Posaune, die das Geheimnis Gottes durch das Ausgießen der Zornesschalen dann vollendet. Und wir kommen nun zum ersten Punkt. Wir gehen da schön der Reihe nach und diesen benennen wir mit die großen Vorbereitungen für diesen großen Tag, die großen Vorbereitungen. Und eben, wir finden in Kapitel 16 diese Zornesschalen Gottes, die da der Reihe nach ausgegossen werden. Und in gewisser Hinsicht finden wir in diesem Ausgießen dieser Schalen die Vorbereitungen für den ganz großen Tag am Schluss. Offenbarung Kapitel 16, also ich meine, die Bibel selbst bezeugt, dass dies ein wuchtiges und großes Kapitel ist. Trotz aller Dramatik und Traurigkeit. Ja. Die Größe dieses Kapitels wird darin ersichtlich, dass 11-mal das Wort groß vorkommt. Und wir können suchen in der Bibel. Es gibt im Neuen Testament kein anderes Kapitel, in welchem das Wort groß so oft vorkommt. Und somit geht es um große Vorbereitungen für den großen Tag, die Entwicklungen bis dahin. Und wir können sagen, ja, wir wissen, es ist dramatisch und schlimm, was in diesen Zornesschalen geschieht, aber sie führen uns zum Höhepunkt, zum absoluten Höhepunkt in der biblischen Prophetie. Bis zu diesem Entscheidungskampf. Alles Zurückliegende gipfelt in diesem zukünftigen Ereignis. Also wir können eigentlich sagen, was Johannes da sieht in Kapitel 16, das ist von solch großer Tragweite insofern, meine Lieben, dass es die Apokalypse einleitet. Ja, was heißt Apokalypse? Apokalypse, das wird von den Medien oftmals so gebraucht für irgendwie dramatische Gewitterwolken oder so. Aber der Apokalypse heißt etwas ganz anderes. Apokalypse heißt zu Deutsch Enthüllung. Ja, was ist der Höhepunkt? Was will die Offenbarung? Auf was hin zeigt die Offenbarung? Es geht um die Enthüllung, um die Apokalypse des Messias, des gewaltigen Herr Jesus, wie er erscheint in Macht und Herrlichkeit. Ja, das ist das Ziel der Offenbarung. Nicht Schaulustigkeit oder irgendwie eine Dramatik zu erzeugen. Nein, das geht es nicht. Es geht um die Enthüllung unseres Herrn Jesus. Und deshalb trägt dieses Buch auch diesen Namen, nicht wegen den Gerichten, weil Jesus enthüllt wird. Wenn er kommt in den Wolken. Und da will ich uns fragen, blicken wir in die Zukunft? Nicht auf schlimme Ereignisse. Was ist unsere Motivation, wenn wir in die Zukunft... diese Zeichen sind nur ein Wegweiser auf das, was wir eigentlich blicken sollen. Das ist dann, wenn unser Herr Jesus kommt. Und das wird absolut herrlich. Stellen wir uns doch das einmal vor. Jesus enthüllt sich. Was heißt das? Das heißt, er tritt aus der Verborgenheit. Heute ist Jesus verborgen, seit er in den Himmel fuhr. Er ist für die Menschen augenscheinlich nicht erkennbar. Er ist verborgen. Gott handelt heute auch nicht durch Zeichen und Wunder in dem Sinn eben, dass wir jetzt einen brennenden Busch im Garten zu erwarten hätten oder so. Nein, Gott, er handelt heute im Verborgenen. Aber dann kommt Jesus zurück. Es heißt, jedes Auge wird ihn sehen, in Macht und Herrlichkeit. Und wisst ihr, wer da zurückkommt? Das ist tief bewegend. Da kommt der zurück, der einmal bespuckt wurde. Da kommt der zurück, der gequält wurde, dem man die Dornenkrone aufgesetzt hat und den man hämisch gegrüßt hat mit «Sei gegrüßt, König der Juden!» Jedes Auge wird ihn sehen. Das will der Teufel verhindern, weil deshalb ist er so gegen Israel. Weil in Israel beginnt sich Jesus sichtbar für alle Menschen, alle Dinge zu unterordnen. Jedes Auge wird ihn sehen, wie er kommt auf dem Triumphwagen des Himmels. Absolut gewaltig. Und was ist da das Mutmachende für uns in den heutigen Tagen? Vielleicht leidest du unter Ungerechtigkeiten. Eine Nachbarin von mir, auch ein Gemeindeglied bei uns, sie hatte jetzt neulich einen Autounfall, einen kleinen. Sie fuhr auf einer Straße und wollte links abbiegen, hat links geblinkt. Und der hinter ihr hat keine Geduld gehabt und wollte links an ihr vorbeiziehen und ist in sie reingedonnert. Eigentlich unser Menschenverstand würde sagen, ja, sie trifft keine Schuld. Die Polizei sieht das anders. Zu Unrecht eigentlich, hat sie jetzt auch eine Verzeihung am Hals. Und ich weiß nicht, was du persönlich in deinem Leben am Hals hast, wo man dir Dinge unterstellt, die vielleicht nicht stimmen, oder du stehst in einem ungerechten Licht. Dieses Ereignis der Wiederkunft macht uns Mut, dass an diesem Tag alle Ungerechtigkeiten ans Licht kommen. Es kommt alles ans Licht. Jesus sorgt auch für deine und meine Gerechtigkeit zu seinem Zeitpunkt. Und wir können von Jesus hier gar nicht groß genug denken, an dem Tag, an dem jedes Auge ihn sieht, da sind alle Dinge auf einmal klar. Und das darf uns Mut machen. Das darf uns auch Ruhe geben. Diesen Spannungsbogen auszuhalten in den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Es will uns Mut machen, diese Dinge geduldig zu ertragen. Wir haben es gestern Abend doch auch gesagt. Unser Vorkämpfer ist der Herr Jesus. Wir müssen nicht aus uns heraus kämpfen. Es darf uns einfach ruhig machen. Wir dürfen auch den inneren Stolz einfach versuchen abzulegen. Manchmal müssen wir das immer wieder machen. Der Herr kämpft für uns. Und nun auf diesen Tag bereitet Gott alles vor. Deshalb ist ihm alles dienlich. Und das wird so imposant, weil Gott das so macht. Er arbeitet auf Maxime hin. Weil es heißt ja, jeder Mund wird gestopft sein. Gott arbeitet auf Maxime hin. Und an diesem Tag wird sich somit Freude breit machen. An diesem Tag wird sich Schrecken breit machen und an diesem Tag wird sich Trauer breit machen, weil alles sonnenklar sein wird, wenn er kommt. Und da sagt dann wirklich keiner mehr was. Und die Zornesschalen, die führen uns zu diesem Ereignis. Nun, um was geht es aber in diesen Zornesschalen? Geht es da um den strafenden Gott, der einfach die Menschen quälen will, weil ihm das Freude bereitet? Nein, überhaupt nicht. Ja, wie können wir diese Zornesschalen vielleicht etwas besser einordnen? Wir halten nochmals fest, Gott macht sich bereit. Und wir können auch nochmals sagen, hier wird alles bereit gemacht, in der Offenbarung, in Kapitel 16, um das Reich der höllischen Dreieinigkeit, den Drachen, das Tier, den falschen Propheten, die ganze Entwicklung, all das Böse, auch das, was wir heute erleben, und bis zu diesem Zeitpunkt, auf das alles den großen Angriff zu starten. Und es ist ja etwas Schönes. Gott macht sich bereit. Und da lesen wir mal Offenbarung 16,1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und nun können wir nicht alle diese Schalen detailliert durchgehen. Die Verse 2 bis 17 berichten uns von diesen Schalen. Wir wollen die einfach grob überblicken. Und da könnten wir jetzt nun sagen, wenn wir das uns so anschauen, die erste Schale führt zu schmerzhaften Geschwüren. Die zweite Schale berichtet uns davon, dass das Meer zu Blut wurde. Die dritte Schale berichtet uns weiter, dass Flüsse und Wasserquellen zu Blut wurden. Die vierte Schale zeigt, wie die Sonne Menschen mit Feuer versenkt, also gewaltige Hitze, absolut schrecklich. Schale 5, da finden wir den Thron Satans, des Antichristen, deren Reich, es wird verfinstert. Wir finden also Finsternis. Und dann die sechste Schale, wie dieser große Strom, dieser gewaltige Fluss, der Euphrat, einfach vertrocknet. Und wie der dann zu einem Angriffsweg der Feinde Gottes wird. Und in der letzten, in der siebten Schale, finden wir kosmische Katastrophen, Hagel, Erdbeben, mit der Einmündung in die gewaltige Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Auch das übrigens können wir ganz schön auf uns anwenden, so grausam das hier alles klingt. Wir erleben heute, wir erleben in der Zeit der Offenbarung, wie sich das Böse, wie sich die Bosheit gegen Gott immer mehr auftürmt. Und wir finden aber in diesen Schalen, wie Gott letzten Endes immer wieder zeigt, dass er immer noch größer ist. Er ist immer noch größer. Absolut imposant. Wir haben es gesungen, auch wieder so passend. Die Liedwahl ist ja auch vom Heiligen Geist geleitet und gewirkt, also wunderbar. Gott ist allem gewachsen. Er ist der mächtige Gott. Und wisst ihr, was das für dein und mein Leben heißt? Dass er sowieso auch mit deinen und meinen Belangen zurechtkommt. Er kommt mit allem zurecht. Und wenn du irgendwo sagst, dem bin ich nicht gewachsen, Gott ist allem gewachsen. Und das darf uns ermutigen und das darf uns auch im Hinterkopf bleiben. Gott hat für alles die passende Antwort. Vielleicht nicht immer dann, wenn wir es gerade gerne hätten. Oftmals ist die Schule Gottes für uns, auch mal Geduld zu haben, ruhig zu bleiben, abzuwarten auf seine Zeitpunkte. Nun, was fällt uns auf? Wir haben diese Schalen so kurz erwähnt. Wo begegnen wir dem in ähnlicher Art und Weise, wenn wir an die vorgängigen Bücher denken? Vielleicht nicht eins zu eins, aber sehr stark angedeutet. Und vielleicht, wenn wir das nun erwähnen, bringt das etwas Aufschluss. Wir können das nämlich durchaus vergleichen mit den Plagen damals in Ägypten. In den ägyptischen Plagen, das sind ähnliche Strafen, Plagen, Schalen, können wir sagen, enthalten. Und sehr interessant ist, dass sechs der sieben Schalen wir in gewisser Weise finden oder exakt in der Art und Weise sogar wiederfinden. Bei den Plagen finden wir ja auch die Beulen. Bei den Plagen finden wir auch den Nil, der zu Blut wurde. Wir finden auch die Finsternis. Wir finden auch den Hagel. 2. Mose 7 und 8. Einzig, um das erwähnt zu haben, die vierte Schale, das ist die von der Sonne mit der versengenden Hitze, da finden wir klar kein Gegenstück. Da könnten wir jetzt fragen, ja, was könnte der Grund sein? Vielleicht finden wir darin die Zunahme der kosmischen Intensität und der globalen Auswirkungen bis zum Ende, die immer extremer werden. Weil wenn Jesus wiederkommt, da werden ja die Erschütterungen des Himmels und alles in einer Intensität sein, das hat es noch nie gegeben. Also es heißt ja dann, das ist dann zeitlich noch später, das ist dann das allerletzte, was geschieht, ist ja, dass Himmel und Erde fliehen werden. Also wir merken, wenn die Bibel sagt, es wird alles vergehen, außer das Wort Gottes, ja, dann ist das so. Sogar Himmel und Erde werden fliehen. Also wenn wir uns da die Erschütterungen vorstellen, oder auch in Offenbarung 6,14, da lesen wir, wenn Christus wiederkommt, wird der Himmel zusammengerollt wie eine Buchrolle. Also das liest sich so schön, aber wenn wir uns da mal ein bisschen versuchen, das vorzustellen, das muss absolut gewaltig werden. Einfach damit wir uns diese kosmischen Intensitäten so etwas vor Augen führen. Nun, absolut gewaltig hieraus abzuleiten, ist natürlich, nochmals zu erwähnen, nicht einmal Grundfesten. Stellt euch das einmal vor, wie Sonne und Mond haben Bestand. Also heute ist es ja so, die Sonne ist der zentrale Mittelpunkt des Sonnensystems und die Planeten kreisen um die Sonne. Die Sonne ist eine Grundfeste in der heutigen Zeit. Es wird alles weg sein. Also es vergeht in der Tat alles. Das heißt, es vergehen auch Plätze, Straßen, Denkmäler von menschlichen Größe. Alles vergeht mit Krachen. Also das wird einmal nicht mehr in den Sinn kommen, wissen wir aus den Petrusbriefen. Und vielleicht hast du festsitzende, fest verankerte Ängste, die dich immer wieder gefangen nehmen. Es wird alles weg sein, auch all das, was bedrückt, auch all das, was Angst macht. Und an dieser Stelle will ich uns fragen, ja, wenn wirklich das alles mit Krachen vergeht, für was investierst du und für was investiere ich mein Leben? Namen von Straßen wird alles weg sein, Straßenschilder, alles zertrümmert. Für was investierst du und auch ich mein Leben? Nun, was erkennen wir im Vergleich der Schalen mit den Plagen damals in Ägypten? Ich glaube, zwei wesentliche Dinge können wir so herausstreichen. Zum einen gibt es Menschen, die sagen, die Zornesschalen, das seien nur Bilder. Nur Bilder. Und sie stellen die tatsächlichen Ereignisse in Frage. Nun, wenn wir die Plagen betrachten, von damals, da merken wir, das waren tatsächlich geschichtliche Ereignisse. Und somit werden doch die Zornesschalen genauso eintreffen, so wie die Schalen damals auch, beziehungsweise die Plagen in Ägypten auch, sich ereignet haben. Und interessant ist, ein Epidemiologe glaubt, dass die Berichte über die Plagen damals medizinisch viel zu genau seien, um einfach nur ein Mythos zu sein. Also wir sehen, Gott überlässt nichts dem Zufall, können wir sagen. Es ist eindeutig. Und wenn das schon Wissenschaftler erkennen und glauben, wie viel mehr sollten wir, die wir die Bibel hochhalten, an diesen prophetischen Voraussagen Gottes festhalten? Es wird so kommen. Und zum anderen entdecken wir in den Plagen damals, was entdecken wir, was hat sich da ereignet in diesen Geschichten? Es handelte sich um die Heimkehr des jüdischen Volkes. Und das ist sehr interessant. Da frage ich uns, ist es hier in Offenbarung 16 nicht genauso, wenn wir den Gesamtkontext der Bibel betrachten, dass es auch darum geht, dass Israel wieder sein Land besitzt und das in der von Gott versprochenen Größe? Also wir können doch die Einordnung der Geschehnisse dieses Kapitels hier herleiten. Denn was folgt nach Offenbarung 16, 17 und 18? Es folgt die Wiederkunft Jesu. Als was kommt er zurück? Er kommt als König. Und was braucht ein König? Ein König braucht ein Reich. Und wo wird er regieren? In Jerusalem. In Jerusalem. Und da wollen wir mal lesen, Jesaja 11, die Verse 15 und 16. Jesaja 11, die Verse 15 und 16. Auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines Hauches seine Hand über den Strom schwingen und ihn zu sieben Bächen zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist von Assyrien her. Und jetzt heißt es, wie es für Israel eine gab, an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. Meine Lieben, wir lesen hier von etwas Zukünftigem. Diese Verse zeigen uns, die Rückkehr Israels ist verbunden mit der Wiederherstellung Israels durch Gott. Sie ist verbunden mit übernatürlichen Ereignissen, wie es Israel geschah, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. So wird es wieder sein. Das ist doch interessant. Und wo finden wir übernatürliche Ereignisse, wenn nicht im Buch Offenbarung? Und daraus können wir doch erkennen, die Zornesschalen Gottes dienen ja klar dem Gericht. Dem Gericht über dem gottlosen Israel. Aber auch als Gericht der gottlosen Nationenwelt. Aber zugleich auch der Freilösung und Wiederherstellung Israels, um dann natürlich zum Heil und Segen zu werden für die ganze Welt. Wir können also angewandt sagen, wir finden hier mit diesen Zornesschalen ein siebenfaches Lass mein Volk ziehen in der Zukunft. Wir haben also gesehen, Offenbarung 16, ein großes Kapitel, große Vorbereitungen, damit Gott einmal alles dort so hat, wie es sein muss. Und dann kommt Jesus wieder. Nun, wir kommen zum zweiten. Der große Tag. Und hierzu wollen wir uns hauptsächlich bei den Schalen 6 und 7 aufhalten, in den Versen 12 bis 21. Der große Tag. Meine Lieben, Israel war damals in Ägypten. Was zeigt uns Ägypten in der Bibel? Steht Ägypten nicht auch für Unterdrückung, für Knechtschaft? Wir können auch sagen, für Einschließung, für Drangsalsstätte. Das ist ja eigentlich ein Symbol dieser Dinge. Und ist es Zufall, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, es immer wieder heißt, hinab nach Ägypten? Immer hinab? Ist ja interessant. Ein Teil Kanaans liegt 370 Meter unter dem Meeresspiegel. Gewisses Gebiet auch deutlich höher. Aber Ägypten liegt durchschnittlich 320 Meter über dem Meeresspiegel. Weshalb immer so selbstverständlich hinab nach Ägypten? Wenn wir Abraham zum Beispiel studieren, da finden wir dieses verhängnisvolle oder diese verhängnisvolle Bedeutung des Wortes hinab. Stehend für Abirrungen vom Glaubensweg. Ein Beispiel wäre 1. Mose 12, Vers 10. Hinab nach Ägypten. Ägypten steht ja auch für die Welt, nicht wahr? Denken wir an Israel vor dem Roten Meer, das scheinbar unüberwindbare Hindernis vor Augen. Hinten kommen die Feinde, die Ägypter, wollen sie einholen. Was haben die Juden gemacht? Sie haben gemurrt und sie haben gesagt, warum hast du uns herausgeführt? Wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Zurück in die Welt. 2. Mose 20,2 bezeichnet Ägypten als Haus der Knechtschaft. 5. Mose 4, Vers 20 als eiserner Schmelzofen. Ohne nähere Erklärungen nehmen uns diese Worte, also eiserner Schmelzofen, wohin nimmt uns das? Gedanklich in die Zeit der großen Trübsal, mit Blick in die Zukunft. Also Israel war in Ägypten, wurde unterdrückt, wurde gefangen gehalten und geplagt. Und meine Lieben, wie ist das zunehmend auf dieser Welt? Wie ist das in der Zukunft? Wie steht es um den Antisemitismus auf dieser Welt? Und so extrem die politische Landschaft auch gespalten scheint, beim Thema Israel sind sich alle wieder eins. Sogar die USA steht auch nicht immer so geschlossen hinter Israel. Das ist so phasenweise, jetzt mit Donald Trump, man weiß nie, wie es morgen ist, aber scheint es wieder ein bisschen besser zu sein. Aber es zeigt uns, dieses Verhältnis USA-Israel, es bröckelt auch. Und das können wir auch mit Bestimmtheit sagen, irgendwann ist es vorbei. Das lesen wir in der sechsten Schale in den Versen 12 bis 14. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Um sie zu versammeln an jenem Tag. Und jetzt fragen wir uns, erkennen wir die Typologie, die Bibel uns gibt, von Ägypten auf die ganze Nationenwelt, Knechtschaft, Unterdrückung, Einschließung, Drangsalstätte? Und deshalb die Frage, bildlich gesprochen, wird Israel nicht wieder sich in der gleichen Situation befinden wie schon damals in Ägypten, von der Nationenwelt unterdrückt? Und wir haben gelesen hier, wir haben hier eine Anleitung, wie das genau funktioniert. Und deshalb muss uns auch gar nichts mehr überraschen, was in den heutigen Tagen geschieht, bei allem, was wir nicht einordnen können, wo wir denken, ob gewisse Menschen von allen guten Geistern verlassen sind, um das so salopp auszudrücken. Und das passt ja dann auch. Wir haben gesehen, Geister sind am Werk. Wir haben gesehen, der Drache ist am Werk. Da wird der falsche Prophet, Engelmächte am Werk sein. In Vers 5, Offenbarung 16, lesen wir von einem Engel der Gewässer. Es gibt auch noch den Engel des Feuers. Noch viele andere. Scheinbar sind in der Engelwelt sogar Ämter zugeteilt über Ressourcen dieser Welt. Vielleicht, Spekulation, trocknet ja deshalb der Euphrat aus und bildet einen Angriffsweg für die Feinde. Also da finden Kämpfe statt, wir haben es gestern auch schon angesprochen, von denen sehen wir nichts. Aber der Zusammenhang hier zeigt uns, wie das alles dämonisch miteinander harmoniert und funktioniert. Und deshalb sagt Paulus eben, unsere Kämpfe richten sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese finsteren Wesen. Es geht um die geistliche Dimension dahinter. Es lässt uns hier erkennen, dass die Regenten der Erde zum Kampf am großen Tag versammelt werden. So wie Judas. Satan ist in ihn gefahren, er hat Jesus ausgeliefert. So wird es in diesem Kampf geschehen. Diese Frösche, diese Dämonen benebeln die Regenten der Welt. Und das merken wir doch, wie das zunimmt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kommst du manchmal auch ins Zweifel, wenn 3/4 gefühlt der Welt konträr denkt als du und ich. Wenn 3/4 der Welt konträr handelt als wir, konträr redet und denkt, ja, da kommen wir doch manchmal ins Zweifel. Da erinnern wir uns an Corona zurück. Haben wir das alles erlebt irgendwie? Die Offenbarung bei allen Unklarheiten und Dingen, die da sind, die wir auch nicht mit Bestimmtheit wissen, die Erfüllung biblischer Prophetie wird das eines Tages zeigen. Aber die Offenbarung will dich und mich ermutigen, halte an dem fest. Sie will die Vernebelungen und Verdrehungen aufzeigen. Halte einfach daran fest. Und wenn die ganze Welt gegen Israel schreit, dann bleiben wir dennoch stehend hinter ihnen, beten für Israel und natürlich für uns Geschwister, für die verfolgte Gemeinde, beten wir füreinander. Und meine Lieben, es ist schon ein gewaltiges Privileg, das wir haben. Wir haben das Vorrecht, dass wir klar sehen dürfen. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und nicht, weil wir so gut sind, sondern das ist die Hilfe des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, der gute Heilige Geist, und jawohl, er ist sogar sehr gut. Und oftmals ist es so, wenn ein Thema drankommt mit dem Heiligen Geist, dann denkt man so oft, ja, ja, langweilig, kenne ich schon. Meine Lieben, das ist ein unterschätztes Privileg. Wir haben den Geist des lebendigen Gottes in uns. Es heißt in 1. Korinther 2, niemand kennt die Gedanken Gottes, absolut niemand, kein Mensch, außer wem? Der Geist Gottes. Niemand kennt sie, aber der Geist Gottes schon. Und mit dem Heiligen Geist haben wir den in uns, der die Gedanken Gottes kennt. Absolut faszinierend. Und nun haben wir in Offenbarung 16, 12 bis 14 gelesen von den Königen vom Aufgang der Sonne. Ja, was heißt das? Meine Lieben, das hilft uns geografisch, das einzuordnen, was hier in Offenbarung 16 steht. Das heißt nämlich, ja, wo geht die Sonne auf? Im Osten. Hier geht es um Mächte aus dem Osten. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, um welche Mächte und so. Aber es sind Mächte aus dem Osten. Und das meint jetzt nicht Ungarn, weil wir hier in Österreich sind, sondern das nimmt uns mit auf den Boden Israels. Und wenn hier steht Osten, dann geht es um Osten von Israel her gesehen. Und wenn wir das nun sehen, dann wissen wir, auf wen es der Teufel abgesehen hat. Wir stehen auf Boden Israels. Und wenn wir hier dann noch lesen vom ganzen Erdkreis, dann wissen wir auch von Westen, von Süden und von Norden. Und somit begegnen wir hier wieder dem eindeutigen Mittelpunkt dieser Welt. Der Mittelpunkt der Menschheits-, Welt- und Heilsgeschichte. Natürlich Jesus Christus, aber geografisch geschehen jetzt hier auch das Volk Gottes, Israel. Und der ganz genaue Mittelpunkt, das ist Jerusalem. Diese Vereinigung dort im Nahen Osten gegen Israel wird somit am großen Tag vollzogen. Unsichtbare Mächte und Menschen gegen Gott, seinen Sohn und gegen Israel. Und wenn wir hier sehen, gegen seinen Sohn, ja dann auch gegen uns, den Leib Christi. Aber es ist immer gegen Jesus gerichtet. Der ganze Hass. Und da heißt es, um sie zum Kampf zu versammeln, an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und nun kommt in Vers 15 ein klitzekleiner Einschub von Johannes. Da heißt es nämlich, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Wir haben hier jetzt gelesen, wie ein Dieb kommt der Herr dann zu seinem Zeitpunkt. Ich glaube, und da gehen die Ansichten auch auseinander, meine Überzeugung ist, dass dies ein Beweis dafür ist, dass die Gemeinde als Leib Christi nicht mehr Gegenstand bei diesen Gerichtsszenen sein kann. Dass die Gemeinde nicht zugegen sein kann. Weil, wie heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 4? Da sagt uns Paulus nämlich, der Tag wird uns nicht wie ein Dieb überfallen. Nicht wie ein Dieb überfallen. Aber für die Gottesfürchtigen und Gläubigen in der Zukunft ist dieser Vers eine Ermutigung, weil sie dort als glückselig bezeichnet werden. Und dieser Vers macht ihnen Mut, bleibt auf den Herrn ausgerichtet, bleibt an ihm dran, bleibt bei Jesus. Und dann heißt es eben, wer wacht und seine Kleider bewahrt, wird nicht entblößt einhergehen. Und wenn wir uns ja global gesehen diese Ereignisse des Buches Offenbarung vorstellen, ja, die Gläubigen haben dann auch Ermutigung bitter nötig. Und das Wort Gottes, das ist das einzige überhaupt das ist ja für uns auch so, aber da ist es dann wirklich das Einzige überhaupt, an was sie sich noch klammern können. Nun, und nach diesem Einschub von Johannes geht es dann nahtlos weiter in diesem Bericht. Und nun nennt uns der Bericht auch den Ort, den ganz genauen Ort dieses Entscheidungskampfes am großen Tag. Ja, wo versammeln sich die Feinde Gottes? Das finden wir in Vers 16. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch, Israel, Harmageddon heißt. Was heißt das? Was steckt in diesem Wort Harmageddon drin? Meine Lieben, da stehen die Worte drin, Har-Me-Gitto. Und das bedeutet zu Deutsch Berg von Megiddo. Jetzt gibt es Ausleger, die sagen, Megiddo bedeutet wahrscheinlich Ort der Kriegshaufen. Napoleon soll einmal gesagt haben, dieser Kampfplatz sei der idealste Kampfplatz auf der ganzen Welt. Also auch hier sehen wir, wie perfekt Gott alles herbeiführt. Auch dieses böse Ereignis dieses Kampfes führt Gott so herbei oder lässt gewähren, dass das so geschieht, damit seine Verherrlichung letzten Endes die imposanteste Wirkung überhaupt erhält. Das wird gewaltig sein. Und Megiddo gehört zur großen Ebene von Jezreel, also wenn ihr dann auf Israelreise geht oder ihr schon mal dort wart, das ist eine riesige Talebene, ganz flach, also ein realer Ort. Und nun ist sehr interessant, Berge in der Bibel stehen oftmals für Macht, für Macht. Und das zeigt, Satan, Dämonen, die Menschen wollen dort Gott zeigen, dass sie größer sind als er. Wir haben also gesehen, die sechste Schale bringt alles in Stellung an diesem großen Tag. Wir können sagen, die Mobilmachung der Armeen global ist jetzt vollzogen. Wir sind jetzt dort in dieser Talebene, die Schlachtreihen sind gestellt, ähnlich wie gestern Abend. Und da kommen wir zum dritten Punkt, die große Entscheidung. Die große Entscheidung. Über die siebte Schale heißt es dann in Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Interessant ist hier die Formulierung, er goss sie in die Luft. Spannend. Es scheint ja irgendwie fast so, als müsste die Luft gereinigt werden. Das ist interessant, weil wo regiert der Satan bis zu seinem Niederwurf? Epheser 2, Vers 2. In der Luft, der in der Luft herrscht. Und diese Schale, diese siebte, wird somit alles beenden. Und die göttlichen Ratschläge werden sich erfüllen. Und deshalb diese feierliche Ankündigung, es ist geschehen. Meine Lieben, es ist ganz klar, Gottes Ratschläge erfüllen sich. Ja, es ist ja so, dass dann Christus, wenn er kommt, er ist das fleischgewordene Wort. Da kommt das Wort Gottes. Also können wir doch sagen, zu seinem Zeitpunkt, wenn er wiederkommt, erfüllt sich das ganze Wort Gottes in der größtmöglichen Bedeutung auf einen Schlag. Es ist geschehen. Das ganze Böse von damals, heute in der Zukunft, steht da in dieser Talebene aufgetürmt gegen Gott und seinen Sohn in Jezreel. Die finsteren Mächte, verbunden mit allen verblendeten Feinden Gottes. Wir könnten eigentlich sagen, Daniel 2, diese Skulptur von Kopf bis Fuß steht nun da aufgerichtet, bildlich gesprochen, gegen Israel. Und was passiert mit dem Stein, der sich löst, der ja die Wiederkunft Jesu zeigt, der zertrümmert die ganze Skulptur. Wir könnten auch sagen, jetzt steht da der Goliath, der Nationenriese. Es wird nur noch der David gesucht, der ihn mit einem einzigen Stein schlägt. Meine Lieben, hier heißt es ist geschehen. Das Wort Gottes, es erfüllt sich. Und jetzt müssen wir uns, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, gut, ja, noch einige Minuten, wir müssen uns da nochmals ein bisschen hineindenken in Israel. Wir müssen das auch vielleicht ein bisschen mit der emotionalen Schiene auch erfassen, dass wir das irgendwie verstehen. Da steht Israel jetzt in absoluter Schwachheit. Sie hat auch nur noch einen Überrest. Das Wasser steht bis zum Hals. Also das heißt, da ist totale Sackgasse. Da stehen alle Armeen der Welt gegen Israel. Was soll Israel jetzt machen? Und das ist doch genau auch etwas, was Gott ja will. Er will doch, dass Israel erkennt, dass es merkt, wir sind eigentlich gar nicht von einer guten Armee abhängig. Wir sind auch nicht von einem guten Geheimdienst abhängig und auch nicht von gewaltigen Erfindungen abhängig, sondern allein vom lebendigen Gott. Meine Lieben, da ringt eigentlich Gott mit Jakob. Wir sagen ja so oft, Jakob hat mit Gott gekämpft. Ja, es ist ja auch so, dass Gott mit Jakob kämpft. Mit diesem, der gelogen hat und fleischlich sich doch ständig da diese Verheißungen Gottes an sich reißen wollte, der mit Lug und Betrug zum Segen gekommen ist gegen Esau. In Hosea, da steht, dass Jakob in diesem Kampf um Gnade geflehen hat. Und Gott hat die Gnade erhört, hat ihn siegen lassen. Das ist doch die Vollerfüllung, was wir hier sehen in Offenbarung 16. Gott bringt Israel dahin. Sie merken es. Und wisst ihr, was sie erfahren werden? Gott greift ein. Er lässt sein Volk nicht im Stich. Und das Schöne ist doch, wenn wir Israel studieren, da begegnen wir doch auch uns. Mit unserem Stolz und unserem Vertrauen auf uns selber. Und wir merken doch, Gott lässt auch dich und mich nicht im Stich. Trotz aller Fehler und aller Schwachheit. Dort, wo du Fragezeichen hast, hat Gott schon die Antworten. Und diese Formulierung, es ist geschehen, ist doch so ermutigend. Obwohl das ja noch in der Zukunft steht, ist es für Gott so, als hätte sich das schon erfüllt, weil es so sonnenklar ist, dass Gott alles erfüllen wird. So sicher ist Gottes Wort, kein Jota wird vergehen. Und Gott hat ja alle Mittel nicht bloß bei sich, sondern gänzlich unter sich. Und in diesem Geschehen wird Israel erleben, wie es wieder zu Bewegungen und Erschütterungen im Himmel kommt, auf der Erde kommt. Verse 18 bis 20 sprechen von Blitzen, von Stimmen und Donner, also hervorragende Liedauswahl. Ein großes Erdbeben, eine globale Katastrophe, die die Menschheit noch nie erlebt hat. Und da werden Städte, nochmals zu erwähnen, also ich weiß nicht, was mit Wien, mit dem schönen Wien passieren wird, mit dem Parlamentsgebäude, auch nicht mit dem Schweizer Bundeshaus. Prunkvollen Säulen, meine Lieben. Es heißt sogar in Vers 20, alle Inseln entfliehen. Und je nach Übersetzung heißt es sogar, die Inseln sind nicht mehr. Also Inseln mindestens verschieben werden sie sich. Und dann lesen wir auch, Berge wurden nicht gefunden. Offenbarung Kapitel 16. Berge wurden nicht gefunden. Im Psalm 97 heißt es, in diesem Geschehen der Wiederkunft, da werden Berge zerschmelzen wie Wachs. Merken wir etwas? Berge werden erniedrigt. Jesu Berg, der Berg Zion, wird erhöht. Und wenn wir jetzt an das Bild der Berge denken, Meine Lieben, da findet ein Machttausch statt. Berge stehen für Macht. Da werden Machtverhältnisse verschoben. Sie werden zurechtgerückt. Berge zerschmelzen wie Wachs und Jesu Berg erhebt sich. Das ist ja auch der kleine Stein bei Daniel 2. Der wird zum Berg. Jesu Macht, das messianische Reich wird aufgerichtet. Und der Mensch muss erkennen, dass sein Verständnis von Macht so eingeschränkt ist. Der weiß ja nicht einmal, wo der Mensch, wo Gott den Hagel gelagert hat. Und solch ein Hagel wird es bis dahin noch nie gegeben haben. Nun, die siebte Schale löst dann des Weiteren auch das Gericht über die Hure Babylon aus, Kapitel 17 und 18, da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Jedenfalls sind wir da in der Talebene, Israel in größter Not und Gott greift gewaltig ein. Und nun können wir ja bildlich gesprochen sagen, jetzt steht Israel wieder wie vor einem Meer. Wieder wie vor einem Meer. Und da lesen wir Sacharja 10, die Verse 10 bis 11. Sacharja 10, 10 bis 11. Und hier ist es auch interessant, auch wieder müssen wir genau lesen, hier heißt es, und ich werde sie aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen. Aber es wird nicht Raum genug gefunden werden für sie. Das ist zukünftig. Da lesen wir auch wieder von Ägypten und Assyrien. Und es wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis. Und die Wellen des Meeres schlagen. Und alle Tiefen des Stromes werden versiegen. Und das stolze Assyrien wird gestürzt. Und das Zepter Ägyptens muss weichen. Das Zepter der Nationenvölker muss weichen. Also wir haben gesagt, damals Gott befreite Israel durch die Plagen. Sie kamen zum großen Meer. Zukünftig haben sie das ganze Völkermeer an Armeen gegen sich. Und nun, so wie Mose einst den Stab ausstreckte über das Meer, 2. Mose 14, 16, er mit Israel das Meer durchzog, ebenso werden die Juden dem Völkermeer entkommen. Und wir haben hier in Sacharja 10 gelesen, er wird das Meer durchziehen. Wer meint das hier in Sacharja? Meine Lieben, Jesus Christus, er geht mit ihnen mit. Er geht mit ihnen mit. Mose ist ein Bild auf den großen Christus. Er führt sie aus der Eingeschlossenheit in die Weite, in die absolute Freiheit. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht. Vielleicht befindest du dich auch in Ägypten, in Knechtschaft. Irgendwie unterdrückt, innerlich unfrei, eingeengt. Du stehst vielleicht in deinem Leben vor einem riesigen Sorgenmeer. Ich habe damals eine Geschichte gelesen von einer Frau. Sie war professionelle Tänzerin, hat in Manhattan gelebt, New York. Und die hatte so viel Kummer. Sie ist in die Alkoholsucht gerutscht. Sie wurde sogar erfinderisch, dass man das weniger merkt. Sie ist verheiratet, ihr Mann hat auch nichts davon gemerkt. Und vielleicht bist auch du in deinem Sorgenmeer an einem Punkt, wo du deine Sorgen überspielst. Aber ihr Mann hat das eines Tages gemerkt. Er hat nämlich die Flaschen gefunden, aber er hat sie nicht verlassen. Und sie hat bezeugt, er hat mich ja aus Liebe geheiratet. Und er hat dann mit ihr die USA verlassen. Sie kamen nach Deutschland, weil es bessere Hilfsmöglichkeiten gibt. Und er hat sich auch, der Mann hat sich da richtig in die Thematik der Alkoholsucht hineingearbeitet, um sich Informationen da zu erschaffen. Und er hat dann gemerkt, dass seine Frau nicht ein charakterlich schwacher Mensch ist oder so, sondern dass sie einfach ein kranker und verzweifelter Mensch war. Er brachte sie in eine Suchtklinik und unser Herr hat geschenkt, sie ist mittlerweile über 50 Jahre frei davon. Was mich aber persönlich so berührt hat, war, wie dieser Mann sie bildlich gesprochen an der Hand genommen hat, mit ihr durch das Sorgenmeer hindurch gegangen ist, sie durchgeführt hat. Das ist doch ein schönes Bild auf unseren Herrn Jesus, der mitgeht, wie wir das gelesen haben in Sacharja 10. Und diese Frau bezeugt, das ist Gottes große Liebe. Du bist ein Wunschkind Gottes. Und dieser Satz habe sie durchgetragen. Und sie sagt, im Grunde hat mir das den Weg in ein freies und neues Leben geebnet. Der Weg ins freie Leben, durch das Meer hindurch, das will Jesus auch dir am heutigen Tag entweder ganz neu oder wieder neu schenken. Und wir brauchen ja einfach nur mit ihm zu reden. Wir sagen dem Beten, wenn du diese große Entscheidung noch nicht getroffen hast, lebe mit ihm, häng dich an ihn. Er geht voran und er wird dich richtig führen. Es braucht nur ein einziges Gebet. Jemand sagte, der Glaube ist nicht die Voraussetzung, die wir von uns aus erfüllen müssen. Nein. Um Gottes Wirken zu erleben, sondern die Art und Weise, in der Gott uns seine Wirklichkeit schon hier und jetzt erfahren lässt. Die Kraft des Glaubens liegt nicht in seiner eigenen Größe, sondern in dem Vertrauen auf die Zuverlässigkeit und Stärke dessen, dem er glaubt. Und diese Zuverlässigkeit und diese Stärke sehen wir in der Entscheidung am großen Tag. Und da lesen wir die letzte Bibelstelle. Und da ist sie nun, die große Entscheidung in Offenbarung 19 bis 21. Das geht alles ineinander über. Da sind wir in Kapitel 16 in der Talebene. Und da wird Offenbarung 19 bis 21 sich vollziehen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. So grausam das hier klingt, das ist das gerechte Gericht Gottes. Das Schöne ist, und das ist jetzt so salopp ausgedrückt, es ist so ganz anders als in jedem Sportwettbewerb. Oder wir können das auch ein bisschen anders formulieren. Es ist so ganz anders als in jedem Krieg der Menschen. Im größten Kampf überhaupt steht der Sieger schon fest. Und da können im Fall alle Armeen global Billionen über Billionen für Aufrüstung ausgeben. Und jetzt in Talkshows und Fernsehsendungen darüber debattieren, Deutschland und andere Länder jetzt atomar aufzurüsten. Und die können das ganze Gold und Geld und alles da rein investieren. Der Sieger steht fest. Der Sieger steht fest. Und das zeigt auch, jemand hat das so schön ausgedrückt, wir müssen nicht alles verstehen. Nein. Aber wir müssen vertrauen. An diesem Punkt, und damit schließen wir, da kam mir dieses alte Lied von Martin Luther wieder in den Sinn. Ein feste Burg ist unser Gott. Es heißt darin, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Jesus Christus ist der Siegesheld von Golgatha. Amen.
Amen.
Ja, ich darf nochmals kurz mit uns beten und dann würde ich dir, Emil, wieder übergeben. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einfach sehen dürfen, du behältst den Sieg. Und da können die Menschen und der Teufel schnauben und toben, wie sie wollen. Du bist der Sieger, Herr. Und wir sehen, wie du über allem thronst, wie auch das Auftürmen der Bosheit letzten Endes deine Verherrlichung einfach noch viel größer macht, Herr, wenn dein Sohn vor Augen aller Menschen zurückkommt. Und wir sehen, Herr, auch in Daniel 9 bei den 70-Jahr-Wochen, es geht nicht um Schaulustigkeit, es geht nicht darum, ja, da Sensationsgier zu haben in diesen endzeitlichen Dingen. Nein, diese 70-Jahr-Wochen sind, und auch gerade die 70. damit das Gute, das herbeigeführt wird, das Allerheiligste gesalbt wird, Herr. Du hast stets gute Ziele, Herr. Und wir freuen uns auf den Moment, auf den Jesus das Regiment übernehmen darf, Herr. Wir freuen uns mit deinem Sohn, weil er auch wartet in Geduld, Herr. Und wir gehören zu ihm, wir sind sein Leib, Herr. Wir freuen uns, ja, wenn dieser Sieg der ganzen Welt zur Schau gestellt wird und wir mit ihm auch als Lohn seines Werkes, Herr, verherrlicht allen gezeigt werden, nicht weil wir gut sind, sondern weil er mit einem jeden von uns zurechtkommt, Herr. Du seist gelobt und gepriesen. Amen.
Amen.